Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So geht jetzt das nicht. Es kann nicht sein, dass man den auch traumatieren muss. Naja, ich bräuchte halt die Bilder dazu, weil so sieht es ja keiner, wenn ich ja hier das Buch hochhalte. Ja, ein herzliches Grüß Gott, mein Name ist Harry Theodor Master. Ich lese hier seit ungefähr 20 Jahren bereits aus meinen Büchern, beziehungsweise gemeinsam mit Linda Konrad aus den Cathy-Büchern in den Jahren 2010 bis 2015. Da hätte ich jetzt normalerweise ein Bild hier gehabt, aber leider ist es nicht. Da geht jetzt zwar gerade was, irgendwas lädt er jetzt offenbar. Vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Ja, also auf jeden Fall in den Jahren 2010 bis 2015 haben wir aus den Büchern hier gelesen, den ersten 5 Cathy-Romanen. Jetzt ist also mittlerweile das neue Buch erschienen, das genau genommen nicht der 6. Teil ist, sondern der 1. Teil einer neuen Staffel. In den ersten 5 Büchern geht es ja um die Prinzessin Katharina, deren Eltern entführt worden sind von dem bösen Zauberer Malodir und die sie dann befreit hat. Das Ganze beginnt, als sie 16 ist und am Ende des 5. Teils ist sie 20. Sie wird zur Königin gekrönt, gibt aber dann gleich die Königskrone wieder ab und wandelt ihr Land in eine Republik um. Danach ist 13 Jahre, also seit dem letzten Buch sind es 3 Jahre, aber in der Geschichte sind es 13 Jahre vergangen. Cathy ist also mittlerweile 33 und es geht jetzt hier um ihre Kinder, besser gesagt um ihre Pflegekinder, die Zwillinge Arnold und Aurora. Wie gesagt, vielleicht geht noch was, also der scheint hier irgendwas zu laden, vielleicht kommt's noch, sonst hätte ich euch die Bilder zeigen können. Also hier sieht man sie, falls ihr es erkennen könnt. Die Zwillinge Arnold und Aurora wurden geboren von der Hexe Hedonia, als die mit Cathys Vater verheiratet war. Und Cathy hat sie also fast von Geburt an großgezogen. Und dann gibt's auch noch die 13-jährige Hedy, die offiziell an Cathys 20. Geburtstag geboren wurde. Mehr verrate ich jetzt nicht für die ersten Teile nicht gelesen haben, um hier nicht die Spannung zu nehmen. Nachdem 13 Jahre Frieden und Eintracht herrschte, gibt es nun nach 13 Jahren wieder neue Probleme im Land. Es gibt zum Beispiel ein Monster in der Schlucht der Schrecken, das Kinder frisst. Es gibt eine Drogenhexe namens Crystal Meth, die Leute mit ihren Drogen verdirbt. Es gibt eine Räuberbande im Marderwald, die da wieder Leute überfällt. Und es gibt im Nachbarland Kayal eine Terrororganisation, die Takadum, die den Mondgott Is anbeten. Also wir haben da so ein bisschen das IS, den islamischen Staat, damit eingebaut, der also dort versucht, den König Hussein zu stürzen und dort ein Regime eben nach denen ihren heidnischen Vorstellungen aufzubauen. Und in all diesem Trouble erinnert sich die Großmutter Elpis daran, dass damals, als sie mit dem Malodir, mit dem bösen Zauberer Malodir schwanger war, dass der Ferratrox, ihr damaliger Mann, der Vater von dem Zauberer Malodir, dass der damals vor über 50 Jahren nach einem Zugang zum Tor der Hölle gesucht hat. Dem hat irgend so ein verrückter Typ erzählt, er kann unendlich große Macht erlangen, wenn er den Teufel beschwört. Und dazu muss er also den Ort finden, wo das Tor zur Hölle ist. Und er hat da alle möglichen Hinweise gesammelt und Utensilien und hat diese versteckt in seiner Burg Tenebrosa. Er kam aber dann nicht weiter und ist ja dann im Kampf mit Cathys Urgroßvater Arnold dem Starken getötet worden, kehrte also nie zurück in seine Burg und vermutlich liegen dem seine Aufzeichnungen seit über 50 Jahren immer noch in der Burg versteckt. Und der Arnold erinnert sich, dass es eine Prophezeiung seines Urgroßvaters Taumagines gibt, dass er und Aurora die Welt vor dem Bösen erlösen können. Und er sagt, ich reite dahin zu der Brücke Tenebrosa und suche nach diesen Hinweisen, denn vielleicht gelingt es uns, das Tor zur Hölle zu schließen, dass das ganze Böse aus der Welt wieder verschwindet. Und die Aurora sagt ja, die Prophezeiung betrifft ja auch mich, also ich komme auch mit. Der Arnold nimmt dann noch seinen Freund Felix mit, worauf die Hedy sagt, der Felix ist ja bloß ein halbes Jahr älter als ich. Mädchen sind sowieso immer weiter als die gleich alten Jungs, dann möchte ich auch mit. Die vier reiten also dann, ist jetzt schade, ich könnte euch das jetzt hier alles als Bilder zeigen, die Wegstrecke, sie reiten also in 5 Tagesetappen zu der Burg Tenebrosa. Die letzte Etappe geht nach Malessa, das ist die Stadt, wo die Gabi zum Beispiel herstammt, die beste Freundin von Cathy. Und dort treffen sie Ludwig, das ist der Vater von Felix, der nämlich dort nach dieser Räuberbande gesucht hat. Und er sagt, er hat die Räuberbande gefasst. Das waren lauter junge Burschen im Alter von 14 bis 16 Jahren. Er hat die also ordentlich sich zur Brust genommen und ihnen gesagt, wenn sie noch weiter Leute überfallen, dann wird er sie also einsperren und hat sie dann wieder laufen lassen. Nur der Boss dieser Bande, der ist ihm entkommen. Also den hat er nicht erwischt. Gut, dann reiten die also am letzten Tag weiter zur Burg Tenebrosa. Und was sie dort erleben, das lese ich also nun vor. Gegen Abend erblickten sie das finstere Gemäuer, das gespenstisch auf einem schroffen Felsen thronte. Mit einem mulmigen Gefühl überquerten sie die Brücke und ritten in den Vorhof. »Es ist noch gut 2 Stunden hell«, sagte Arnold. »Durchsuchen wir die Burg, solange wir noch etwas sehen können.« Er zog sein Schwert und öffnete das Tor. Mit vorsichtigen Schritten betraten die 4 Jugendlichen die Eingangshalle. »Irgendwie kommt mir diese Bruchbude bekannt vor, als ob ich schon mal hier gewesen wäre«, murmelte Hedi. »Mit Malodir und Potzi, der ein paar rote Haare auf dem Kopf hatte und grausam stotterte.« »Siehst du schon wieder mal Gespensterschwesterchen?«, fragte Arnold spöttisch, während er den Thronsaal in Augenschein nahm. »Ui, Gespenster«, wieherte Hedi theatralisch. »In diesen alten Burgen spuken doch immer irgendwelche Geister.« »Genau, hier spukt seit 55 Jahren der Geist von Ferratrox«, erwiderte Aurora mit mildem Lächeln. »Aber im Ernst, Pitz und Potzi haben mit Malodir jahrelang hier gelebt und nichts von einem spukenden Geist erlebt.« Nachdem Elpis mit ihren Söhnen aus der Burg geflohen war, ritt Ferratrox mit seinen Kriegern nach Gratorniland, um sie zurückzuholen, erinnerte sich Arnold. Doch bestimmt ließ er ein paar Bedienstete in der Burg zurück. Damit die während seiner Abwesenheit seine Notizen nicht finden, hat er sie vor seinem Aufbruch gut versteckt. Und da er nicht zurückkehrte, liegen sie noch heute in ihrem Versteck. Jedenfalls haben weder Malodir noch Ronja und Alexei, die auch eine Zeit lang hier gelebt haben, sie entdeckt. »Ich denke nicht, dass sie in Schränken, Kommoden und Truhen sich befinden«, äußerte Felix. »Ferratrox hat seine geheimen Aufzeichnungen gewiss besser versteckt.« »Elpis hat 3 Jahre mit Ferratrox in dieser Burg gelebt«, grübelte Aurora. »Sie wusste, dass ihr Mann Informationen sammelte, wie man den Teufel beschwören kann. Aber sie hat nie eine einzige seiner Notizen gesehen. Bestimmt hat er sie nicht im Schlafgemach versteckt und auch nicht in der Küche oder einem anderen Ort, den Elpis regelmäßig betreten hat.« »Vielleicht im Turm«, überlegte Arnold. »Ruhig«, rief Hedi aufgeregt. »Da war ein Geräusch. Habt ihr es nicht gehört?« »Ja, ja, das Burggespenst«, witzelte Arnold. »Irgendetwas ist hier und schleicht durch die Burg«, argwöhnte Hedi. »Vielleicht ist es der Geist von Ferratrox, der hier kopflos herumspukt, seit unser Urgroßvater ihm den Kopf abgeschlagen hat.« »Jetzt beruhig dich wieder«, bat Aurora und legte ihr die Hand auf die Schulter. »Hier ist niemand außer uns.« »Ich denke, dass Arnolds Vermutung zutreffen könnte. Elpis hat das Turmzimmer nie betreten. Also schauen wir mal, ob wir dort etwas finden.« »Gut, dass ich Kerzen mitgenommen habe«, sagte Arnold. »Im Turm ist es bestimmt dunkler als hier.« Er nahm eine Kerze aus dem Bündel und zündete sie an. »Da waren Schritte«, kreischte Hedi erneut, während sie die Wendeltreppe nach oben stiegen. »Ganz bestimmt! Jemand verfolgt uns! Ihr müsst es doch auch gehört haben!« »Wir hätten die Kleine nicht mitnehmen sollen«, raunte Arnold Aurora zu. »Also Hedi, wenn du dich hier im dunklen Turm fürchtest, dann geh wieder runter in den Thronsaal.« »Damit das Gespenst mich tötet«, zeterte die 13-Jährige. »Es ist hinter uns. Vielleicht ist es der Teufel persönlich. Erst hat er Ferratrox geholt und jetzt tötet er jeden, der die Burg betritt.« »So ein Blödsinn«, fuhr Arnold sie an. »Malodir hat jahrelang hier mit Pitz und Potzi gelebt. Danach hat General Alexei mit seinen Kriegern hier gewohnt. Ronja war auch mit dabei. Und keinem von ihnen ist ein Gespenst oder gar der Teufel begegnet. Niemand wurde hier getötet. Alle sind wieder heil aus der Burg. Seid mal alle ganz still«, unterbrach Aurora ihren Zwillingsbruder. »Ich habe nämlich auch etwas gehört. Es ist bestimmt kein Geist, aber vielleicht ein böser Kerl, der uns etwas antun will.« »Mädchen, es ist hoffnungslos«, stieß Arnold verärgert aus. »Wir sind zu viert und gut bewaffnet. Ihr Mädchen seid außerdem durch eure Protektoren geschützt. Wenn wirklich jemand hier ist, kann er euch nichts tun. Und jetzt lasst uns weitergehen.« »Du denkst doch auch, dass uns jemand verfolgt«, flüsterte Hedi Aurora ins Ohr. »Ich bin mir nicht sicher«, raunte Aurora zurück. »Es klang wie der Atem eines Menschen, aber es kann auch der Wind gewesen sein, der durch die Mauerritzen des Turms weht.« Sie waren im Turmzimmer angekommen. In dem düsteren Raum stand ein wuchtiger Tisch mit mehreren Fächern und Schubladen. Arnold und Felix begannen sofort, sie zu durchsuchen, doch außer belanglosem Krempel fanden sie nichts. »Wenn du recht hast und Ferratrox verhindern wollte, dass jemand in seiner Abwesenheit die Aufzeichnungen findet, hat er sie nicht in einem Möbelstück versteckt«, meinte Felix. »Woran denkst du?«, wollte Arnold wissen. »Er könnte sie in der Wand eingemauert haben, vielleicht hinter einem der Bilder.« Sie hängten alle Bilder ab und klopften überall gegen die Mauer, doch nirgends klang es hohl. Im Fußboden, unter einer Holzbohle, überlegte Aurora. Arnold schlug den von Motten zerfressenen Teppich zur Seite. Er entdeckte eine verdächtige Stelle im Boden und drosch mit seinem Schwert so lange darauf ein, bis ein Loch entstand. »Das ist das Versteck«, jubelte er. »Wir müssen das Loch vergrößern, damit wir an das Zeug rankommen.« »Zuerst sollten wir uns um den Kerl kümmern, der uns die ganze Zeit verfolgt«, flüsterte Felix seinem Freund zu. »Ich habe nämlich auch Schritte gehört und ich bin mir sicher, dass jemand da ist. Er steht 2 bis 3 Treppenwindungen unter uns und beobachtet, was wir tun.« »Also gut«, gab Arnold sich geschlagen, »zück deinen Dolch, wir gehen runter und schnappen uns den Kerl.« Während Arnold und Felix nach unten stürmten, vergrößerte Hedi mit einem Dolch das Loch im Fußboden, bis es groß genug war, um mit der Kerze hineinzuleuchten. Es waren tatsächlich mehrere Dinge darin verborgen, beschriebene Papierblätter, eine Tafel aus Ton und 2 kleine Gegenstände aus Metall. Aurora holte sie heraus. Von unten waren immer lauter werdende Kampfgeräusche zu hören. »Wir nehmen alles mit, was wir gefunden haben«, schlug Aurora vor, »und gehen runter und helfen den Jungs, falls sie unsere Hilfe brauchten.« Der Unbekannte war bei dem Versuch, sich gegen Arnold und Felix zu wehren, die Wendeltreppe hinuntergestürzt. Die beiden hatten sich auf ihn geworfen und ihn in den Schwitzkasten genommen. Aurora betrachtete den hochgewachsenen, muskulösen Burschen. Er war wohl 16 Jahre alt, hatte ein breites Gesicht, pechschwarze, struppige Haare, die von einem Stirnband zusammengehalten wurden, buschige Augenbrauen, sehr große Ohren. Besonders auffällig war seine breite, fleischige Nase. »Wer bist du und was suchst du hier?« herrschte Arnold den Fremden an. »Ich habe mich hier versteckt, auf der Flucht vor 2 Bergtrollen«, antwortete der Bursche. »Hätte ein wunderschönes Bild von so einem Troll hier gehabt, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen.« »Trolle, das klingt nicht sehr glaubwürdig«, knurrte Arnold und richtete sein Schwert auf die Kehle des Fremden. »Aber es ist die Wahrheit«, beteuerte dieser. »Die Trolle haben mich verfolgt. Ich konnte ihnen mit Mühe und Not entkommen. Ich bin in diese verlassene Brücke geflüchtet, in der Hoffnung, dass die Trolle mich hier nicht aufspüren. Als ich das Tor öffnete, fürchtete ich, dass es die Trolle sind, die mich fressen wollen. Dann sah ich euch hereinkommen. Ich wusste nicht, wer ihr seid, darum habe ich mich versteckt und beobachtet, was ihr tut. Ihr sucht etwas. Vielleicht kann ich euch helfen.« »Kaum«, entgegnete Arnold kühl. »Wir haben bereits gefunden, was wir suchen. Felix, nimm deinen Dolch und wir fesseln ihn.« Er blickte zu Aurora und Hedi. »Zeigt mal, was in dem Loch versteckt war.« »Später«, erwiderte Aurora, »zunächst sollten wir uns um unseren Freund hier kümmern. Steck dein Schwert weg, Arnold, er wird uns nichts tun.« Sie beugte sich zu dem Burschen hinunter. »Du blutest.« »Mein Bruder und Felix haben dich verletzt. Ich werde deine Wunde verbinden. Wie heißt du?« »Marco. Die Verletzung ist nicht so schlimm. Es waren auch nicht dein Bruder und sein Freund. Ich bin auf der Flucht vor den Trollen vom Pferd gestürzt. Die Wunde ist jetzt wieder aufgeplatzt.« Aurora säuberte die Wunde mit Wasser aus ihrer Trinkflasche und verband sie. Marco blickte sie dankbar an. »Ich wusste von Anfang an, dass jemand hier ist«, betonte Hedi. »Er wolltet mir ja nicht glauben. Ich bin ja nur ein dummes Mädchen. Aber jetzt schaut mal, was wir in dem Loch gefunden haben.« Ein Haufen Notizzettel, beschrieben mit einer miesen Handschrift, die kaum zu entziffern ist. Ein Stück Papyrus mit einer Zeichnung, eine Tontafel mit Schriftzeichen, eine Silbermünze mit einem aufgeprägten Drachen und einen schwarzen Stern. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Also das sind 2 so Metallgegenstände, die sie gefunden haben. Das linke von beiden, das ist ein Pentagramma. Das ist ein Symbol des Teufels, dieser 5-zackige Stern. Und das andere ist offensichtlich eine Münze aus Silber mit einem aufgeprägten Drachen und 6-eckig. Außerdem haben sie gefunden, das weiß ich nicht, ob man das erkennen kann, ich hätte es gerne hier an die Wand projiziert, so ein Stück Papyrus abgerissen, vermutlich Teil einer größeren Zeichnung, vielleicht einer Landkarte, und mehrere Zettel. Auf einem steht, dass die Zahl der Utensilien, die man braucht, um das Tor zur Hölle zu öffnen, der Zahl des Teufels entspricht. Und die Hedi sagt, ich weiß, was die Zahl des Teufels ist, das ist die 666, 666. Und dann sagt der Felix, 666 Utensilien, wenn wir die alle finden müssen, da brauchen wir ja 10 Jahre. Und dann haben sie überlegt, vielleicht ist es so, 666, das heißt 6 Kartenteile, also einen haben sie schon, dann gibt es wahrscheinlich noch 5 weitere für diese Landkarte, 6 Münzen oder Metallteile und 6 Tontafeln. Sie haben nämlich auch noch so eine kleine Tontafel gefunden, die ist beschrieben mit griechischen Buchstaben, die können die also lesen, weil sie das gelernt haben, diese alte Schrift. Und da steht drauf, Iltar die Münzen in die Mull. Also ist vermutlich der Teil einer längeren Botschaft, wo vorher was fehlt und hinterher was fehlt. Auf jeden Fall kommt das Wort Münzen drin vor. Drum vermuten sie, dass das Münzen sind. Und dann finden sie einen solchen Zettel, kann wahrscheinlich hier kein Mensch lesen. Da hat der Ferratrox aufgeschrieben K, T und M. Und da stand also, was er schon in Erfahrung gebracht hat, wo sich irgendwelche so Sachen befinden. Also K heißt vermutlich Kartenteile von der Landkarte. Da steht dann das Wort Kut. Das ist eine Stadt im Wüstenreich Kajal. Da steht das Wort Elskek, weiß kein Mensch, was das sein soll, aber es klingt so, also das ist ein schwedisches Wort, klingt so, als in Balkabein, wo ja die Ronja, die Freundin von Kathy, wohnt, die könnten das vielleicht wissen, was das bedeutet. Und dann steht unten noch das Wort Aulak, können die auch nichts damit anfangen. Unter den Tontafeln steht Losnasee, also eine liegt vermutlich versteckt im Losnasee. Dann steht Schlucht der Schrrr, die nehmen an, das ist die berühmte Schlucht der Schrecken. Und dann steht noch was von Palast der Dm, Dem. Also wissen es auch noch nicht, was das sein soll. Und unter dem M steht Schatzkammer und Zwergenkönig heißen, Schatzkammer des Zwergenkönigs. Und dann steht noch der Name Van Geldern. Das könnte ein Münzsammler sein, der vielleicht so eine Münze hat. Also das ist das, was sie alles im Laufe der Zeit noch finden müssen. Der Marco hat inzwischen geschaut, ob er in der Burg irgendwas zu essen findet. Das war zwar nicht der Fall, aber er hat zumindest ein paar Tonbecher gefunden, die er mit Wasser gefüllt hat. Er bringt diese Becher dann mit, dann setzen die sich in die Küche der Burg und trinken erstmal was. Und Marco fragt, habt ihr rausgekriegt, was ihr wissen wolltet? Und Arnold antwortet, wir wissen, wonach wir suchen müssen. Morgen früh machen wir uns auf den Weg. Am besten teilen wir uns auf. Felix und ich reiten zum Losnasee und suchen nach der Tontafel. Aurora und Hedi, ihr reitet zu Ronja nach Lyngdal und fragt sie, ob sie weiß, was Elskeg bedeutet. Ich begleite euch, wenn ihr nichts dagegen habt, bot Marco den beiden Jungfrauen an. Ein starker Mann zu eurem Schutz kann nicht schaden. Unsere Einhörner laufen viel schneller als dein Pferd, wandte Aurora ein. Du würdest uns nur aufhalten, aber du kannst Arnold und Felix bei der Suche helfen. Einhörner? Wunderte sich Marco. Ja, wir reiten auf Einhörnern, lachte Hedi. Die lassen nur Jungfrauen an sich ran. Männer können auf ihnen nicht reiten. Unsere Einhörner heißen Aldaramin und Matar, fügte Aurora hinzu. Die Pferde der Jungs heißen Meteor und Bubi. Hat dein Pferd auch einen Namen? Keine Ahnung, es stand hörnlos rum, da habe ich es mir geschnappt. Du kannst trotzdem mit uns mitreiten, meinte Felix. Wir reiten zum Losnasee, dort liegt eine Tontafel, die wir brauchen. Wenn wir die Tafel gefunden haben, reiten wir weiter ins Zwergenland, plante Arnold weiter. Mindestens eine der benötigten Münzen befindet sich in der Schatzkammer des Zwergenkönigs. Münzen? Schatzkammer, das klingt interessant, rief Marco. Da komme ich mit. Arnold bemerkte das gierige Glitzern in den Augen des Burschen und blickte ihn skeptisch an. Ich frage mich die ganze Zeit, warum du eigentlich hier bist. Selbst wenn es stimmt, dass du dich vor diesen Trollen in der Burg versteckt hast, erklärt das nicht, was du in diesem unwirtlichen Teil des Gebirges zu suchen hast. Ich bin vor einer Räuberbande geflohen, die die Umgebung von Malessa unsicher macht. Vor einer Räuberbande? Fragte Felix misstrauisch. »Ganz gefährliche Kerle«, flunkerte Marco. »Ihr Anführer ist ein etwa 40 Jahre alter, großer, brutaler Mann mit einem zweischneidigen Reiterschwert.« »Wir kennen diesen Mann«, erwiderte Arnold kühl. »Hat er euch auch überfallen?« »Nein, im Gegenteil«, antwortete Felix. »Er beschützt die Menschen vor den Räubern, die im Norden des Marderwalds ihr Unwesen treiben. Er hat die Bande fast komplett gefasst.« »Woher willst du das wissen?«, stammelte Marco. »Er hat es uns erzählt.« »Und wieso glaubst du dem Kerl?« »Er ist mein Vater.« »Dein Vater?« stieß Marco konsterniert hervor. »Ja, und du bist der Anführer der Bande, die der Ludwig und seinen Männern entkommen ist,« fuhr Arnold ihn an. »Gib's zu, leugnen ist zwecklos.« »Nein, wir sollten ihn fesseln,« sagte Arnold zu Felix. »Wir nehmen ihn mit und übergeben ihn deinem Vater.« Erschrocken sah Aurora, wie ihr Bruder sein Schwert zog und Marco damit bedrohte. »Die Sonne ist längst untergegangen,« äußerte sie. »Kathy wartet schon, dass ich mich bei ihr melde.« Wenn sie herkommt, können wir ihr zeigen, was wir entdeckt haben, und sie kann entscheiden, was mit Marco geschehen soll. Sie schloss ihre Augen und konzentrierte sich auf Kathy. »Was zum Teufel macht sie da?« fragte Marco irritiert. »Sie spricht mit der Heiligen Mutter«, antwortete Felix. »Teufel nochmal, was läuft hier bei euch?« rief Marco aus. Er überlegte, ob dieses wunderschöne Mädchen, das ihn vom ersten Augenblick an faszinierte, verrückt sein konnte. Einen Wimpernschlag darauf stand eine ebenso wunderschöne Frau mitten in der Küche der Burg Tenebrosa. Sie hatte langes blondes Haar, trug ein fast bis zum Boden reichendes weißes Kleid und ein silbernes Kreuz um ihren Hals und sah aus wie ein Engel. Also das Bild von Kathy, sowohl wie sie ausgeschaut hat, als sie so 19, 20 war, als auch Kathy heute, die Linda ist ja ungefähr so alt, wie die Kathy jetzt hier im Buch ist, könnt ihr bei uns am Stand sehen, H304, da hängen die Bilder. Und was ich vielleicht zur Erklärung sagen muss für die, die die früheren Bücher nicht kennen, die Kathy hat so einen Zauberring, mit dem sie sich überall hinversetzen kann. Und die Aurora hat die Fähigkeit, sich also mit Kathy geistig zu unterhalten. Also sie hat der Kathy Bescheid gegeben und sie hat sich daraufhin in die Burg Tenebrosa versetzt. Grüß Gott, meine Lieben, begrüßte sie ihre Kinder mit sanfter Stimme. Aurora informierte mich, dass ihr Erfolg hattet. Zeigt mal, was ihr in diesem hässlichen Gemäuer gefunden habt. Angewidert fügte sie hinzu. Hier hat Malodir mich auf den Tag genau vor 16 Jahren eingesperrt. Hagios und ich waren seine Gefangenen. Malodir wollte uns töten und er hätte es getan, wenn nicht Marco... Sie redete nicht weiter. Ihr Blick fiel auf den Burschen, der mit Arnold, Aurora, Hedi und Felix am Tisch saß. Dieses Gesicht, diese Augen, diese fleischige Nase, diese großen Ohren, diese pechschwarzen Haare und der gesamte Körperbau. Wer bist du? Fragte Kathy perplex. Er heißt Marco und behauptet, dass er sich hier vor zwei Bergtrollen versteckt hat, erklärte Arnold. Aber ich bin mir sicher, dass er der Boss der Räuberbande aus dem Marderwald ist und vor Ludwig und seinen Männern hierher geflohen ist. Kathy war sprachlos. Der Bursche hieß Marco und war jenem Marco wie aus dem Gesicht geschnitten, der sich Elvengador genannt, sich als Hauptmann der erfolgreichsten Räuberbande aller Zeiten gerühmt und vor 16 Jahren hier in der Brücke Tenebrosa sein Leben geopfert hatte, um Kathys Leben zu retten. »Wie alt bist du, Marco?« erkundigte sie sich mit bebender Stimme. »Wo bist du geboren? Wer sind deine Eltern und wie kommst du hierher?« »Ich bin heute vor 16 Jahren in Malefa geboren. Meine Mutter arbeitete dort als Schankmagd in einer Taverne. Sie ist letztes Jahr gestorben. Meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Meine Mutter erzählte mir, dass er aus Pobretha stammte. Eines Tages kam er mit seinem Kumpanen nach Malefa, lernte in der Taverne meine Mutter kennen und sie fanden Gefallen aneinander. So wurde ich gezeugt. Er sagte, dass er meine Mutter liebt und sie bald wieder besuchen wird. Aber er kam nie wieder. Dein Vater hieß Marco, wie du, erwiderte Kathy immer noch aufgewühlt. Und er lebte als Anführer einer Räuberbande im Marderwald, nicht wahr? Meine Mutter hat mich nach ihm benannt, bekannte Marco. Ich weiß nicht, ob er ein Räuber war. Meine Mutter hat mir nicht viel über ihn erzählt. Er war ein Räuber und ein Mörder, einer der schlimmsten im ganzen Land. Erst kurz vor seinem Tod hat er sich zum Guten bekehrt. Als ich vor 16 Jahren durch den Marderwald zur Brücke Tenebrosa ritt, fiel ich in die Hände seiner Bande. Ich ahnte, was er und seine Männer mit mir vorhatten. Darum forderte ich deinen Vater zu einem Zweikampf auf. Er kämpfte mit seinem Säbel und ich mit dem Schwert des Siegers, das Hagios mir am Ende meiner Ausbildung geschenkt hatte. Ich wettete mit deinem Vater, dass ich ihn besiegen würde. Da er den Zweikampf und die Wette verlor, mussten er und seine Bande mir helfen, meine Eltern aus Malodirs Gefangenschaft zu befreien. Nachdem Hagios und ich in Malodirs Hände gefallen waren, kam dein Vater vor genau 16 Jahren am Tag deiner Geburt in diese Burg, um mein Leben zu retten. Malodir tötete ihn mit dem Schwert des Siegers. Da das Schwert des heiligen Viktor jedem den Dienst versagt, der damit einen Menschen getötet hat, konnte Malodir es nun nicht mehr benutzen. So konnten Hagios und ich ihn besiegen. Dein Vater starb in meinen Armen. Seine letzten Worte waren, ich sterbe für dich, Kathy. Du hast mich auf den rechten Weg zurückgeführt. Ich bereue das Böse, das ich getan habe. Ich kann meine Verbrechen nicht ungeschehen machen, aber ich hoffe, dass ich durch meinen Tod zumindest einen Teil der schweren Schuld, die ich auf mich geladen habe, sühnen kann. Dann sagte er noch, Gott, vergib mir meine Sünden. Hagios und ich haben ihn und seinen Säbel hinter der Burg begraben. Also das alles ist ja aus dem Buch Kathy und der Zauberer, aus dem ersten Teil. Da gibt's ja auch den Film dazu. Den könnt ihr sehen oder Teile daraus an unserem Stand dort drüben. Da könnt ihr vielleicht, wenn es gerade läuft, diese Szene sehen, wo der Marco, also der Vater von diesem Marco, stirbt. Ich möchte noch ein ganz, ganz kurzes Stück vorlesen von dieser Geschichte mit den Tagadum. Es ist nämlich so, eine von den Münzen, die die brauchen, hat der Prinz Hussein, oder vielmehr König Hussein inzwischen von Kayal, der ja mal mit Kathy verbandelt war. Die hätten ja heiraten sollen ursprünglich mal. Und die Kathy sagt, ich brauche diese Münze. Und er sagt, also die einzige Chance, dass ich dir die gebe, ist, wenn du diese blöden Tagadum mal dazu aufforderst, dass die endlich also aufhören sollen, uns zu bekämpfen. Und sie besucht also diesen Faisal, den Chef dieser Tagadum. Und der erzählt ihnen zum Beispiel, dass die Frauen bei denen also sich verschleiern müssen, also nie so rumlaufen durften wie die Kathy. Und während er da also berichtet, heißt plötzlich, ertönt ein Ruf, der Mond geht auf. Wie auf Kommando knieten alle Männer im Lager nieder und richteten ihre Augen auf den aufgehenden Vollmond. Sie reckten ihre Hände in die Höhe, beugten sie mit nach vorn ausgestreckten Armen nach unten, bis die Handflächen und Nasen den sandigen Boden berührten. Im Takt weniger Sekunden hoben sie den Oberkörper und senkten ihn wieder. Dich vor dem Tod, Legama, dich vor dem Tod, Legama, dich vor dem Tod, Legama. Kathy glaubte in dem Gemurmel das Wort Tod zu erkennen. Sie überlegte, ob es sich um ein Gebet der Tagadum handelte, aber welche Bedeutung hatte es? Sie erkannte, dass darin die Sequenz vor dem Tod vorkam. Sie wartete geduldig, bis das seltsame Ritual beendet war und fragte dann, was es damit auf sich habe. Wir sprechen dieses Gebet jeden Tag, erklärte der Anführer der Tagadum. Es wurde uns von Is geschenkt. Es hat 8 Silben. Et dich vor dem Tod leg am A. Versteht ihr? nein, ich verstehe das nicht, was soll Leg am A bedeuten und was, wie hat es euch dieses Gebet geschenkt? Vor etwa einem Jahr bemerkten zwei meiner Männer, dass das Licht des aufgehenden Mondes auf eine bestimmte Stelle in der Wüste fiel. Sie sahen darin ein Zeichen von Is, begannen an der Stelle zu graben und entdeckten eine Tontafel mit den Schriftzeichen der alten Weisen. Darauf stand etlich vor dem... Wo befindet sich diese Tontafel? Also ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Die Tontafel liegt in einer Truhe, die zeigt er ihr. Und da steht also tatsächlich das drauf. Und ihr habt vielleicht, erinnert euch, die erste Tontafel, die sie gefunden haben, da stand drauf, Iltar die Münzen in die Mull. Und wenn man das davor setzt, dann heißt es etlich vor dem Tod, also da fehlt vorne noch was, leg am Altar die Münzen in die Mulden. Na, dann gibt das Ganze schon einen tieferen Sinn. Vor dem Tod kündet den Tod unserer Feinde an, sagte der Anführer der Tagadum. Morgen ziehen wir in den Heiligen Krieg, werden Baraka erobern. Wir werden alle Diener und Gehilfen Scheitans töten. Is wird uns zum Sieg führen. Niemand kann uns aufhalten. Niemand, niemand, niemand. Er hatte sich immer weiter in Rage geredet und Cathy ahnte, dass sie keine Chance hatte, ihn von seinem Plan abzubringen. Ja, ihr könnt die Bücher da hinten kaufen. Ihr könnt sie auch an unserem Stand gewinnen bei unserem Gewinnspiel. Also wer Lust hat, hier könnt ihr euch so Flyer mitnehmen dazu und ansonsten an unserem Stand auf H304, also gleich da drüben, da könnt ihr die Bücher auch bei unserem Gewinnspiel gewinnen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. So, dann nehmen wir das.
Ja. Wahrscheinlich damit zusammen, dass sie ein anderes Betriebssystem haben.
Das kann natürlich sein, ja. Obwohl, ich hab, also mein Computer hat noch Windows XP, aber das Notebook hat ja, Windows 7 und auf Windows 7 läuft es auch. Was ist das hier?
Ich würde sagen, das ist Windows 7.
Also auf Windows 7 läuft es, also auf meinem Notebook drüben läuft es.
Sie benötigen? Hallo.
Hallo. Ich brauche nur ein Funk. Ein Mikrofon. Ja. Sonst brauche ich nichts. Kann ich auch sprechen, oder?
Soll ich es anlassen?
Ja. Okay? Oha, mitaku yepi. Ampetu kile, uwapi mitrawa, e chipra sopi wachi. Kerstin lemie, naha hontan wichuti kiel wati. Omani lila hanska wakache, naha wakahe jalila ota hippi, jalila yomak pi. Mi hignaton, naha wakahe jayamini wicha bluha. Miriam, namasel, namako luka e wicha kiapi. Naha trakoja wa bluha, lila, lila shontemaste, Naha lila e yomak pi, Aurelia e tiap. Wo api mitrawa, si wam bli e tiap, naha mi nomini oyate, ui kacha pi he. Was ihr jetzt gehört habt, war in der Sprache der Lakota.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.